Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider.
Ich bin Alexander Klar.
Und heute hat der Direktor der Hamburger Kunsthalle, der Alexander Klar ja ist, schon ein Werk mitgebracht, was ein besonderes ist, weil es das Werk ist, mit dem, das haben wir letzte Woche schon verraten, das heißt, das kann ich jetzt vorab sagen, Anders Zorn bekannt geworden ist. Sag uns nochmal für die, die hier in diesem Podcast rein und die vielleicht auch sich für die einzelnen Maler noch stärker interessieren, Anders Zorn, warum ist das jemand, der gerade so eine große Rolle in der Kunsthalle spielt? Was ist das? Was ist das für ein Künstler?
Anders Zorn ist der schwedische Maler schlechthin. In Schweden kennt ihn jedes Kind, der ist in jedem Schulbuch. Im restlichen Europa und in der Welt, nein, das stimmt nicht, im restlichen Europa ist er unbekannter als in Amerika, wo er durchaus bekannt ist, in großen Sammlungen vertreten. Also wir reden von jemandem, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat und gearbeitet hat. Und wir sind hier im Jahr 1897. Und ich muss dazu sagen, dieses Bild ist quasi ein bisschen die Krönung seiner Laufbahn. Berühmt geworden ist er schon vorher als Porträtist, als Gesellschaftsmaler, als Maler von interessanten landschaftlichen Momenten, denn der kann immer sehr gut so Situationen einfangen. Und der kehrte eben, der ist als Kind eines, unehelich geboren. Sein Vater war ein deutscher Bierbrauer namens Zorn, dessen Namen er erst viel später angenommen hat.
Okay.
Er ist bei seinen Großeltern groß geworden, aber seine Lehrer und seine Großeltern haben früh ein Talent fürs Zeichnen und Malen erkannt und es gefördert. Das heißt, er hat sich tatsächlich herausgemalt aus einem Hintergrund, der eigentlich, sag mal, nicht dafür prädestiniert war, eine große Karriere zu machen, ist dann früh erst nach Uppsala, dann nach Stockholm, hat sofort mit unglaublich präzisen Aquarellen großen Ruhm bekommen, ist durch die Welt gereist und hat als Porträtist wahnsinnig viel Geld verdient. Und er kehrt Ende des 19. Jahrhunderts wieder zurück in seine Heimat Schweden, in den Ort Mora in Dalarna. Das ist so Mittelschweden, das ist so das
Klingt schon, dass man da gleich hin.
Da sollte man hin, ja. Bei der Eröffnung war.
Warst du mal in Schweden, ja?
Leider noch nicht, nein.
Nein,
ich musste mal hin.
Ich war ja mal da, es ist wirklich so, wie man sich so vorstellt, es ist so herrlich entspannend, es ist irgendwie so im Moment sein, irgendwie das Leben genießen, Landschaft pur, unfassbar, aber das haben wir schon oft besprochen, unfassbar nette, liebe, umarmende Menschen und irgendwie, dass du fährst durch die Gegend, du denkst einfach nur, ach, ist das alles schön.
Also, und in Schweden ist der ein Gott, bei der Öffnung war die Botschafterin da und hat geschwärmt, für was für ein großer Künstler das ist. Und er war Porträtist zweier Präsidenten amerikanischer Präsidenten, der war der Maler des schwedischen Königspaars. Er war befreundet mit Max Liebermann und kehrt eben Ende der 90er Jahre, kurz vor der Jahrhundertwende, zurück nach Mora und lässt sich da nieder. Er reist immer noch viel, aber jemand bringt ihn auf Gedanken, auf den er vorher nicht gekommen wäre, mal doch mal hier die Landschaft und die das Volk um dich herum. Mhm. Vorher hat er Society gemalt, die wichtigsten, schönsten und reichen, und auf einmal malt er die Menschen um mich herum. Und dieses Bild ist im Endeffekt der Durchbruch, weil es so eine präzise Beobachtung mit einer unglaublichen Lebendigkeit, ich muss es ja gleich noch beschreiben, vereint. Und das war so der letzte Durchbruch im Endeffekt. Mit diesem Bild hat er sich dann in die Weltspitze des 19. Jahrhunderts gemalt.
Du hast gesagt eben gerade, dass er den Namen seines Vaters angenommen hat, der ja nun Zorn ist. Was ja in Deutschland, in Deutsch jetzt nicht so
positiv konnotiert ist.
Warum?
Weiß ich nicht, Zorn. Nein, Entschuldigung, ich finde Zorn gar nicht schlimm. Also für mich hat der Name einen Eigenwert.
Anders Zorn ist natürlich AZ, also das passt natürlich.
Auch gut, genau.
Auch gut, aber okay. Midsommar, das haben wir auch letztes Mal schon geklärt. Das Bild heißt Midsommertanz. Das heißt, man ahnt, das ist sozusagen das Midsommerfest in Schweden. Midsommar ist immer dieser Tag, der längste Tag.
21. Juni,
genau. Das ein Tag, in meine Frau, an dem ich meine Frau jedes Mal erinnert, weil sie sagt, und ab jetzt wird's wieder
dunkler. Das Glas ist halb leer.
Nein, dieser Tag ist für sie so ein bisschen so ein, es gibt ja dann den anderen Tag dazu, glaube ich, der dunkelste Tag des Jahres ist dann der 21. Dezember. Mhm. Und dann sagt meine Frau immer, und ab jetzt wird's wieder heller. Und ich fand das eigentlich immer so albern, aber sie hat natürlich total recht, wenn man sich überlegt, wie schön es ist, gerade dann so wenn es dann wirklich, ne, wieder heller wird, gerade so im Mai, finde ich, wenn du dann das Gefühl hast, es ist eigentlich die ganze Zeit, gerade wenn du auf dem Land bist, nur noch hell und du bist die ganze Zeit draußen und die Sonne geht gar nicht, also es wird einfach nicht dunkel. Das ist schön und das ist dann schon so ein bisschen, wenn dann der 21. Juni kommt, so ein bisschen, naja, ein bisschen wehmütig.
Aber dann hast du doch noch den Oktober vor dir, an dem eine Abenddämmerung so lang sein kann, wie
nichts anderes. Ja, deshalb sage ich, ist ja eine sehr langsame Entwicklung. Ich beschreibe dieses Bild, die haben dann hinten auch sowas, also wir sehen ein, das muss irgendwo auf so einem Dorf sein. Es sind sehr viele Menschen bei diesem Fest, alle haben sich in Schale geschmissen. Man sieht im Hintergrund sowas wie bei uns so ein Maibaum, da ist irgendwie sowas aufgestellt, da oben wohnt so eine Fahne, offensichtlich keine schwedische, zumindest sieht sie nicht so aus. Dann sieht man ganz im Hintergrund so ein rotes Holzhaus, würde ich sagen, und daneben so ein braunes, großes Holzhaus. Also man sieht zwei Häuser, die so, und davor ist halt so eine Wiese, die schon natürlich kräftig grün ist, noch nicht gemäht, großartig, und darauf tanzen die Menschen. Also, sie tanzen. Nicht alle tanzen, aber viele tanzen. Ganz im Vordergrund sieht man ein paar, die haben alle so, ich glaube, das würde man am besten als Trachten beschreiben. Die Frauen haben halt so weiße Blusen und weiße Kopftücher, ne, aber so ein bisschen irgendwie, ja, Kopftücher um. Die Männer tragen Hüte. Manche Männer haben ihre Sackos schon ausgezogen oder ihre Jacken schon ausgezogen, manche tragen sie noch. Nicht jeder Mann, aber das kennt man ja so, hinten vor der Holzhütte stehen halt so vier Männer, die sehen so aus wie, erinnert mich an so einen Western, weißt du, die offensichtlich nicht tanzen wollen oder niemanden gefunden haben zum Tanzen. Und dann nur mal rumgucken, aber drumherum sieht man halt Bewegung, wobei man, das muss man auch sagen, im Wesentlichen, also man sieht keine richtig, so bei Andersson, so wie das auch vor einer Woche, doch, da war das Bild die Gesichter deutlich schärfer. Die Gesichter sind nicht scharf. Die Gesichter sind eher unscharf, so wie so eine Bewegungsunschärfe halt, wie man sie kennt, wenn man, heute wird das wahrscheinlich nicht mehr gelingen, weil ja sich jeder Fotoapparat und jedes Handy sucht sich irgendetwas, was es dann scharf stellt. Aber hier ist es ja so eine Bewegungsunschärfe. Und es geht auch gar nicht um die Gesichter, es geht insgesamt um die Bewegung. Das ist auch alles so ein, man hat das Gefühl, die bewegen sich vielleicht so im Kreis herum zwischen unserem Paar. Ganz vorne ist so ein bisschen Platz und dann ist das nächste Paar schon einen Schritt weiter. Und dahinter sind Paare und dann sind da hinten diese Männer, die offensichtlich noch niemanden abgekriegt haben, aber vielleicht beim nächsten Mal abklatschen. Und es ist einfach, ja, es ist natürlich auch an sich banal. Es ist einfach eine Momentaufnahme eines Dorffestes, wo getanzt wird, offensichtlich.
Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins, volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Und im Hintergrund, also, nein, es ist ja, und das soll jetzt gar nicht böse sein, sondern ich glaube, das ist ja die allergrößte Kunst. Also, wenn jemand auf dem Mond landet zum ersten Mal und du machst ein Foto davon oder jemand schießt einen verrückten Fallrückzieher-Tor und dir gelingt ein Schnappschuss davon, dann ist das, finde ich, auch natürlich gut, aber da ist das Motiv an sich ja so spektakulär, dass du es nur halbwegs scharf raufkriegen musst. Wenn du aber etwas festhältst, was eigentlich total normal, banal, eine Alltagsszene ist und wärst damit, so wie Andersson, noch bekannter als vorher, das ist, glaube ich, wirklich große Kunst.
Plus für uns vielleicht noch, wir gucken 130 Jahre zurück. Meine Güte.
Wann war das Bild?
1897. So, also wir gucken in einen Tanz, der im Jahre 1897 gemalt ist und wahrscheinlich auch im Jahr 1897 erlebt ist. Und was wir sehen, ist genau, was heute passieren könnte. Minus die Trachten vielleicht, wobei vielleicht wird in Dalarna auch heute noch mit Tracht getanzt. die Menschen sind dieselben wie wir. Mhm. Das ist doch auch banal als Erkenntnis, aber sehr beruhigend, wenn man feststellt, wir verändern uns gar nicht so sehr. Übrigens eine Beobachtung, ich sehe was du vielleicht schon gesehen hast, aber nicht erwähnt hast. Den 3 oder 4 wartenden Männern an der Hütte stehen gegenüber 3 oder 4 wartende Frauen am rechten Bildrand.
Ah, okay.
Das ist nur sorgfältig geteilt. Und wer tanzt, sind die ganz Jungen. Denn wenn man so wenig scharf die Gesichter gezeichnet sind oder gemalt sind, so klar ist, das sind die jungen Menschen, die da tanzen. Das Mädchen da links, das hat wirklich ein so ganz zartes, junges Gesicht.
Ist es sowas, wie man das heute kennt? Ich weiß nicht, ob du mal beim Hamburger Presseball warst. Das gibt's glaube ich auch nicht mehr, aber früher war das so. Beim Wiener Opernball ist es ja auch so, dass erstmal die Debütanten kommen.
Vielleicht.
Erstmal am Anfang dieser ganzen Sachen dann die Debütanten erstmal los tanzen und dann irgendwann erst alle so einscheren.
Vielleicht
wird es so sein.
Das ist, da dürfen erstmal die Jungen und dann kommen die Alten. Die Jungen wollen vielleicht auch mehr, keine Ahnung. Das ist ja die, ich meine, Tanzen ist ja die Gelegenheit, um sich näher zu kommen. Das ist die unwidersprochene Möglichkeit, die oder den, auf die man ein Auge geworfen hat, an sich zu reißen und mal einen kraftvollen Tanz zu machen. Ist ja auch eine aufregende Sache, ob die oder der vielleicht dafür oder nicht dafür ist, das weiß man auch nicht. Meine Güte, ist das lange her, dass ich überlege, ob mich noch wirklich daran erinnere, wie man damals Blues getanzt hat und diese unglaubliche Mutprobe, dass man dann rübergegangen ist und
der Blues,
das Mädchen gefragt hat.
Du nennst es Blues?
Das hieß in Bayern Blues.
Bei uns hieß es Engtanzfäden. Ja, das war diese Phase.
Selbe Sache.
Ich hab mein Kind auch mal vorgeschlagen, also dem Größeren, wollte nicht mal eine Engtanzfäde machen, da guckte mich irgendwie, aber das war genau dieses, ne? Dann kam irgendwie, das war diese Phase von La Boom und dann Dreams are my reality und dann tanzte man so und dachte so, oh, schau. Tanzt sie mal mit mir. Wobei das hier kein Engtanz ist, das ist schmissiger Tanz.
Wilder Tanz. Genau. Ja, aber vielleicht, das war vielleicht wiederum, das wäre unzüchtig gewesen, langsam den Körper aneinander zu reiben. Da hätte, glaube ich, der Dorfpfarrer ordentlich.
Das haben wir übrigens auch nicht gemacht. Also wir haben nur, es war halt sehr eng und langsam.
Und man wusste gar nicht, wie viel Berührung man sich trauen sollte. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist dieses Bild eine Art Reportage einer Situation, die wir als typisch annehmen können, denn er ist ein guter Beobachter. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, da stimmt topografisch alles, das wird so gegeben haben, er wird da am Rand gesessen sein, hat vielleicht ein bisschen skizziert und ist dann am nächsten Morgen ins Atelier und gesagt, okay, versuchen wir es einfach mal. Und was wollte er einfangen? Er wollte einfangen, diese glücklichen Momente des 21. Juni, von Leuten, die nicht drüber nachdenken, dass es wieder dunkler wird, sondern die ausgelassen tanzen. Man sieht ja auch das eine Paar auf der linken Seite, wo er so ins Bild reinguckt. Man weiß gar nicht, tanzen die oder verbringt er mehr Zeit mit Rufen oder sowas? Ruft er?
Nein, der ruft. Der eine ist so ganz so, der ruft irgendwas rein. Hey, aber
seine Tanzpartnerin ist ja mit ihm dabei. Das heißt also, die sind
ja, aber die sind ja gerade nicht. Die gucken ja beide in die Richtung. Das können ja vielleicht auch Eltern sein, deren Kind da gerade tanzt. Ja, aber
die sind auch sehr jung, oder? Der Knabe ist doch ein ganz junges Gesicht, ein frischer Bart.
Ja, oder der macht irgendwie so. Kennst
also
auch,
die Eltern sind. Du siehst da hinten den Backenbartträger, okay. Der unter den drei, die da warten. Ich würde sagen, du hast recht. Das ist erstmal die Jugend, die tanzt. So, und jetzt kommt natürlich wieder, jetzt kommt die Genialität dieses Malers Zorn. Erstens wählt er eine fast reportageartige Bildausschnitt. Denn das Schwedenhaus da im Hintergrund, das Rote, das ist auch noch irgendwie so komisch angeschnitten. Aber in dem linken Fenster leuchtet die Reflexion der Abendsonne. Das heißt, wenn
wieder
das
geht's hier, um Licht, ne? Also genau. Wieder um dieses Lichtspiel. Auch hinten, das ist, das ist sozusagen, es ist ja wahrscheinlich tief in der Nacht.
Wir sind spät am Abend
spät am
und es ist noch hell,
ja.
Genau. Und da wird ja getanzt bis spät in der Nacht. Er hat so einen Durchblick gelassen, der führt bis zu der Tür von diesem großen Schuppen oder was auch immer das ist. Und daran reiht sich im Endeffekt, und durch die Trachten, die Männer tragen dunkel oder schwarz, die Frauen tragen oben hell und unten blau und rot. Dadurch komponiert er in diesem Bild so eine Art. Also nach oben rechts bewegt sich ist die Gruppe der Frauen. Links die zwei Frauen sind relativ allein und bewegen sich in einer Gruppe von Männern. Und dieses Gegenüber von Männern und Frauen, das aber ganz locker hin komponiert ist, legt zumindest nahe, dass es selbstverständlich, dass man sich nicht so selbstverständlich mischt in dieser Gesellschaft. Beim Tanzen ist es zugelassen und während des Tanzens mischt man sich.
Ja, oder es ist diese,
steht man beieinander.
Oder es ist diese Situation mit dem Auffordern. Übrigens, ich sehe was du nicht siehst, was ja wirklich, glaube ich, extrem schwer zu malen ist und was er vielleicht auch deshalb nur einmal richtig gemalt hat und sonst vielleicht einmal noch andeutet, ist ganz links, siehst du dieses Paar, was sich vor unserem Hauptpaar wegbewegt, da sieht man, wie sozusagen diese, der Fuß des Mannes so abhebt.
Ja, ja.
So, den anderen Fuß interessanterweise sieht man gar nicht. Der andere Fuß sieht irgendwie, also anatomisch ist das schwierig. Wo ist denn der andere Fuß von diesem Mann? Aber das ist, glaube ich, extremst schwer zu malen und es ist auch nicht genau. Man sieht auch die Füße der Frau nicht, also.
Doch. Ich glaube, links, den linken Fuß des Mannes, den hat er eher nachlässig gemalt. Der ist einfach nur so als Schatten runter.
Um nicht zu sagen, gar nicht, oder?
Naja, du siehst doch so wie so ein,
ja, und
so
sieht aus wie so ein, ja.
Sie selber und er, im Endeffekt dieses Paar ist mit dem Boden nur an diesem Bein verbunden. Das ist sein rechtes Bein, ist angewinkelt und sie ist mitten im Sprung. Man sieht ihre beiden Füße vom Boden abhängen. Das ist diese Leichtigkeit. Das Paar rechts ganz vorne, da machen es die Kleidung. Der Rock fliegt hier unten,
genau.
Im Rock. Das heißt dieselbe Bewegung.
Auch die Hand, also die Art, wie der Mann, wie sie sich an den Händen, sag ich nicht an den Händen, sondern der Mann fasst ja der Frau so an den Oberschenkel und die Frau umarmt den Mann oben so an den Schulterblättern und dann sieht man, dass man merkt, dass sie dann durch das Kleid, dass sie so rumwirbelt. Auch da ist natürlich, ehrlich gesagt, wenn du mal guckst, ihr Kleid und seine Hose, die verfließen ja so ineinander. Ja, weil es sieht aus, als ob sie beide sozusagen in so einem selben Zelt drin sind. Und nochmal, was ich vorhin gesagt habe, dieses, was man vielleicht erklären kann als Bewegungsunschärfe, dass diese Gesichter alle nicht unscharf sind, nicht richtig gezeichnet, sondern am Ende ja mehr als angedeutet, aber sie sind halt nicht aus.
Aber das ist total toll, weil das ist so ein bisschen, wenn du ganz in die Ferne guckst.
Genau, natürlich finde ich es toll.
Man erkennt ja auch schon ganz weit weg, ob einem ein Mensch interessant vorkommt. Also wenn du durch die Straße gehst und du scannst die vor dir liegenden 150, 200 Meter, ohne dass du Gesichter erkennst, ist doch schon deinem Hirn klar, oh, da würde ich gerne noch mehr von wissen oder das ist egal. Andersrum ist ja auch so, also man als älter werdender Mann wird man nicht mehr so sehr wahrgenommen und dann merkt man, das Interesse des Gegenübers ist schon erloschen, bevor man näher gekommen ist.
Und du redest jetzt aber insgesamt als Eltern, ja, das ist so, als älter werdender Mensch, Mann.
Ich erlebe das jetzt einfach, also ja. ich merke einfach, früher waren Blickkontakte üblicher, das ist jetzt nicht mehr so, dass ja. Also man tauscht Blickkontakt unter Gleichaltrigen aus. Das heißt, man scannt, glaube ich, auch mit die Welt so ein bisschen auf, ist da jemand auf meiner Augenhöhe? Hin und wieder gibt es das schon noch, dass man irgendwie, dass es einen kurzen Blickkontakt gibt. Ist aber auch, glaube ich, bei uns nicht so, ist ja ein bisschen schwierig, weil das ja auch eine eindringende Privatsphäre ist. Also früher war ich sehr offensiv, also als Jugendlicher habe ich nicht so gern getan wie mit Blickkontakt flirten versuchen. Das war vielleicht ein bisschen grobschlächtig und nicht jeder hat es mitgemacht. Aber man klärt da schon früh, woran man interessiert ist. Und hier ist es so, der Mann hier vor uns rechts, die Proportionen des Gesichtes stimmen. Der hat die Augen an der richtigen Stelle. Man ahnt, dass vielleicht der Bart, dass da Mund und Bart sind. Ein leichter Fleckenlicht auf einem Nasenflügel und schon stimmt dieses Gesicht. Mhm. Das Mädchen links und die junge Frau, die ich da erwähnt habe, die ist ganz eindeutig eine junge Frau. So hat ganz weiche Züge und das ist wirklich fantastisch. Ne? Der hat es wirklich mit ganz leichten, das ist nicht präzise gemalt, aber alles, Augen, Nase, Mund sind an der richtigen Stelle.
Aber da, wenn du dann da hinten rechts guckst, weißt du, wo dann also weitere Frauen und so stehen und Männer, das ist ja alles nur noch, das ist ja teilweise noch getupft. Weg. Da gibt's gar nichts mehr. Das Gehirn baut die Gesichter wieder zusammen.
Genau.
Aber es sind keine Gesichter da. Es ist nichts da. Letztendlich sind es nur noch.
Naja, man sieht so einen Backenbartträger in der Mitte. Das ist der mittelalte Mann. Und dann, also das Tolle an diesem Bild ist einmal mehr, du hast das Gefühl, du bist in einer Situation gelandet und die ist zufälligerweise 130 Jahre schon zurückliegend. Aber du hast das Gefühl, du stehst da. Es ist eine Situation, wie man sie schon oft erlebt hat. Jeder von uns war mal irgendwie auf einem Volksfest oder war zumindest schon mal tanzen. Und dieser leicht rauschhafte Moment einer Sondersituation wie einem Fest, der ist in dem Bild fantastisch eingeschrieben. Und dazu transportiert er auch noch die besondere Aura oder den besonderen Charakter eines schwedischen Dorffestes. Das heißt also auch als Nicht-Schwede habe ich das Gefühl, ach, so ist das in Dalarna.
Genau, und jeder kann sich auch, das finde ich so wieder faszinierend bei Zorn, nachdem wir uns vor einer Woche schon damit beschäftigt haben, ist auch wieder das Lichtspiel, weil das Licht, dieses typische Midsommerlicht ja auch, guck mal, das taucht auf in den Gesichtern, das taucht teilweise auch auf den Klamotten und so. Und du hast dieser Eindruck von diesem Midsommer, der ist so, ne, weil du siehst dieses Bild und weißt, aha, es ist natürlich nicht tagsüber, es ist in der Nacht, es wird nur einfach nicht dunkel. Und deshalb feiern die Menschen
Es ist eine ganz, ganz spezielle Lichtsituation, die man wahrscheinlich woanders gar nicht hat. Und das, er ist ja, wie gesagt, ein Spätimpressionist. Mhm. Und das alles funktioniert, weil er eine unglaubliche Technik hat, dieses Impressionistische, den Pinselstrich, den Impressionistischen, der immer eher, der nie genau ist, sondern immer so ein bisschen locker flockig. Und den hat er zur Virtuosität
auch hier geführt. Ist natürlich wieder, finde ich, das Virtuose, und das bewundere ich auch immer so an guten Fotografen, ist, dieses Bild hättest du jetzt aus vielen verschiedenen Perspektiven malen können, ne? Und er hat sich ja für diese Perspektive entschieden, wo man erstmal denkt, ist es eigentlich schlau, das zu malen, wenn dann im Hintergrund so ein riesiges Haus eigentlich sozusagen dieses Bild ja nach hinten hin abschneidet.
Ja.
Dass dieses rote Haus dahinter noch auftaucht, aber dieses andere Haus ist ja, man hätte es auch von der anderen Seite malen können, aber dieses, und er, ich glaube, er sucht die Perspektive immer danach, wie das Licht ist, wie das Licht fällt.
Ja.
Und dieses helle Licht ist natürlich vor, neben diesem dunklen Haus besonders irgendwie klar und präzise.
Kontraste helfen halt meistens.
Genau.
Und diese braune, dunkelbraune Hütte, aber eine Hütte ist ja nicht so viel zu groß.
Viel zu groß, aber kann ein großer Stall sein oder kann auch durch, kann auch, was hat da vorne ja so einen kleinen Vorbau. Weil das ist auch ein, naja, aber das Haus ist ja das rechte Haus, da,
genau,
das rote.
Das ist eher was, wo Leute nicht drin wohnen, und das bietet halt einen tollen Hintergrund für diese Szenerie. Übrigens, wir wissen nicht, wer die Musiker sind, also wir wissen gar nicht, was für Musik da ist,
und das wir
ist
sehen, gar nicht geklärt. Wir sehen ja auch gar keine Musiker, also.
Das meine ich ja.
Also
wir wissen gar nicht, wozu die tanzen.
Also wir sind sicher, dass sie tanzen, sie können sich aber auch gerade. Nee, sie tanzen schon, aber es tanzen ja eigentlich, tanzen ja nur sichtbar, würde ich sagen, tanzen nur drei, die man tanzen sieht.
Oder noch härter zwei.
Denn hey, noch härter zwei, genau.
Ich weiß gar nicht, ob die nicht einfach stehen und gucken. Ah, nee, hinter der Tat.
Ja, aber das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, ob mich da, ob der nicht steht da und so. Aber du hast recht. Und ich meine, das Tolle ist halt, wenn es auch so ganz, vom ganz Weiten, es wirkt halt, wenn du ganz nah dran bist, und es wirkt, wenn du ganz weit dran bist. Und es ist einfach ein fantastisches Bild.
Voller Leben.
Voller Leben, voller, weil es aber auch natürlich diesen Tag, wo meine Frau immer sagt, jetzt wird's dunkel, aber in Wahrheit ist es natürlich der schönste Tag des Jahres. Weil es ist der Tag ohne Nacht.
Aber deine Frau ist dann nicht das nächste halbe Jahr unglücklich, oder? Das ist nur.
Nee, das geht dann das Unglückliche, was heißt unglücklich, aber das ist dann so, wenn ist natürlich klar, wenn du jetzt in den Wintermonaten, dann bist du morgens stehst du auf, dann ist es hoffentlich aber schon hell, und abends, ab vier ist es dann dunkel.
Also das Positive ist, ab jetzt wird es immer wärmer. Ab dem 21. Juni wird es wärmer und wärmer und wärmer. Und bis Mitte September,
das
weiß,
stimmt,
ich, es ist lustig. Deine Frau ist halt auch wahrscheinlich Norddeutsche. Ich muss sagen, in Griechenland groß geworden, konditioniert dich so. Shit, ab 21. Juni wird es verdammt heiß.
Stimmt.
Das heißt also bis August. Wobei ich als Kind das nicht schlimm fand, aber ich wusste, meine Mutter hat gesagt, ja, jetzt beginnt die Zeit, wo man nicht so gut schläft, weil es nachts einfach so unglaublich heiß ist. Und die schönere Zeit war eindeutig ab Mitte August, Ende August, September, Oktober oder eben ja April, Mai.
Aber ist ja dann auch bis in irgendwie, wir waren ja in den Herbstferien auf Kreta, und habe ich immer nochmal geguckt, auch im November war es auf Kreta noch 24 Grad,
ja, ja.
Also kannst du schon haben, also die Kreta haben mir dann auch erzählt, naja, wir haben ja auch schon mal 4 Grad oder 5 Grad im Januar oder so, aber man glaubt es fast nicht.
Auf Kreta
dann gibt es auch mal Schnee, genau.
Genau, nein, in den Bergen fällt Schnee. Bergen. Und schlimmer als die Kälte ist eigentlich die Feuchtigkeit. Also wenn ich dir was sagen kann, griechische Wohnungen sind so verdammt schlecht gedämmt, dass wir haben bürgerlich gewohnt, aber im Winter hatten wir immer einen Kamin an, damit wir irgendwie so eine Art Trockenheit da reinbekommen.
Okay.
Und du bist abends immer in ein leicht klammes Bett gestiegen als Kind. War nicht schlimm, man erfror auch nicht, aber ich weiß, dass es alles viel klammer war als in unseren fantastisch isolierten, etwas zu heiß geheizten Wohnungen in Deutschland.
Also Anders Zorn, großartig, ich bin gespannt. Ich würde dir jetzt eigentlich so, weil das Jahr ist ja noch frisch, ich würde dir eigentlich gar nichts vorgeben wollen jetzt, sondern dir so frei ist. Ich habe jetzt gerade gedacht, zu Griechenland, aber nee, da ist wahrscheinlich zu viel. Griechenland hatten wir auch schon ein paar Mal, ne, oder?
Wir hätten auch noch mehr Griechenland. Also wenn es dich nach Griechenland, soll ich ein bisschen Süden herbeizaubern?
Ja, ein bisschen Zauber, ein bisschen Winter. Bring uns in den Winter so ein bisschen, das Midsommer ist ja schon mal, oder Schweden.
Schweden
ist auch, Schweden ist schwierig.
Aber Schweden so viel, weiß ich nicht, weil wir haben, glaube ich, nicht so viel. Also wir haben mehr Italien, weil natürlich die deutschen Maler alle nach Italien drängen.
Absolut, aber das haben wir schon so oft gehabt, aber so, ja, so ein bisschen Griechenland oder ein bisschen.
Gib mir doch einen klaren Auftrag. Du willst Süden haben oder was sommerlich Warmes?
Nein, aber ich nehme dann jetzt Griechenland. Ich finde, Griechenland ist ja auch schön. Wie lange hast du in Griechenland gelebt?
Vom 2. bis zum 14. Lebensjahr.
Wow, also, das ist richtig lang.
Das war lang, meine ganze Kindheit.
Was hat dein Vater da gemacht? War der Diplomat? Oder was
nee,
war
der, nee, der hat bei Siemens gearbeitet, okay. Aber der hat sich dahin versetzen lassen. Der war schon als Jugendlicher, als junger Mann war in Griechenland, hat sich in das Land...
Aber wir reden über Athen.
Wir sind nach Athen gezogen, ja.
Wow.
Ja,
das ist cool. Ich meine, irgendwie nicht schlecht, oder?
Nein, ich weiß auch, die Rückkehr nach Deutschland ist mir schwer gefallen. Erstens war ich Teenager und frisch verknallt und
verloren. In eine Griechin?
Nein, in eine Klassenkameradin. Und das nächste war irgendwie, das war wie so eine Strafversetzung nach Deutschland. Also mein Bild von Deutschland war das Land der Verbote, der Einbahnstraßen, der unfreundlichen Menschen. Es war da nicht so schlimm, aber.
Aber ganz falsch lagst du auch nicht. Leider. Also ich finde das immer, wenn man dann zurückkommt. Aber meine These ist ja jetzt auch wieder, ich staunte ja, in Schweden war ich so begeistert von, also war ich so, ne, von der Stimmung. In Griechenland auch wieder. Vielleicht sind es diese Völker, die nicht so groß sind.
Vielleicht
sind es die Völker, die nicht so groß sind.
Vielleicht
die
ist besonders auch das Land, wenn man, also auch ja. Auf dem Land, also die Stadt und das Land. Wobei jetzt muss ich hier ein Loblied von Hamburg singen. Ich finde, Hamburg ist verdammt gut gelaunt.
Das stimmt. Also, das ist ein schöner Schlusssatz. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.